Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Jeder fängt mal groß an. EY ist Marktführer im Bereich Steuern und auf der Suche nach Talenten wie dir. Das bedeutet für dich eine der besten Karrierechancen. Du berätst die spannendsten internationalen und nationalen MandantInnen, prägst aktiv deren Geschäftsstrategien und das alles in flexibler Arbeitsgestaltung mit den neuesten Technologien. Bist du bereit, über dich hinauszuwachsen? Dann schau auf jobsgermany.ey.com vorbei und werde Teil des Teams.
Hallo und willkommen an der Steuerbar. Hallo zu einer neuen Folge der Steuerbar, dem Podcast für Steuerprofis. Heute begrüßen euch Onur Ünlü und ich hier im Herner Studio. Mein Name ist Frank Hüsken. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, auch von mir. Herzlich willkommen. In dieser Folge nehmen wir euch mit in eine Welt, in der man Vermögen nicht nur verwaltet, sondern auch strategisch plant und steuert. Das Thema ist Multifamily Offices.
Genau. Und Family Offices, das klingt ja erstmal nach Milliardenvermögen, Luxus und diskreter Beratung. Und vermutlich ist es das auch. Genau das werden wir aber gleich herausfinden. Und die Frage vor allen Dingen, wer braucht ein Family Office?
Und besonders spannend, welche konkreten Mehrwert kann denn so ein Multifamily Office bieten? Darüber sprechen wir heute mit zwei Experten, die aus einem ganz unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema blicken.
Genau, unser erster Gast ist Matthias Borgmeier. Er ist Syndikussteuerberater bei der Nationalbank, Vermögenstreuhand und betreut seit vielen Jahren vermögende Privatpersonen und Unternehmerfamilien, unter anderem auch in Fragen rund um die Nachfolge.
Und unser zweiter Gast ist Dr. Philipp Rohmeike, Generalbevollmächtigter und Prokurist bei der Nationalbank Vermögenstreuhand. Er bringt die Perspektive eines professionellen Multifamily Offices mit und weiß, worauf es täglich in der Praxis ankommt.
Genau, ja. Herzlich willkommen an der Steuerbar. Schön, dass ihr beiden da seid.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns.
Genau. Und wir haben heute drei Themenblöcke für euch vorbereitet. Zunächst steigen wir damit ein, was genau ein Family Office ist. Gehen dann im zweiten Block auf die steuerlichen Gestaltungen ein und blicken danach in die Praxis und schauen mal auf die ersten Schritte, wenn es um die Zusammenarbeit mit einem Multifamily Office geht. Das sind echt spannende Themen, die wir heute uns vorgenommen haben. Und Onur steigt, glaube ich, ein.
Genau. Wir fangen an mit der ersten Frage. Was genau versteht man unter einem Family Office und welche Arten gibt es?
Ja, ich glaube, das ist genau die richtige Einstiegsfrage, weil Family Office, muss man sagen, ist überhaupt kein geschützter Begriff. Also Family Office kann alles sein und in der Praxis ist auch ein Family Office oftmals alles. Von eine vermögende Familie beauftragt, jemanden mit dem Hund spazieren zu gehen, das ist dann das Family Office, bis eben zu einer sehr professionellen Family Office-Struktur, wo letztendlich aus einer Hand alles rund um das Thema Vermögenssteuerung, Anlage, Management und eben auch Nachfolgeplanung angeboten wird. Und grundsätzlich, und das können wir sicherlich gleich nochmal vertiefen, gibt es dann die Unterscheidung eben, wird das individuell für eine einzelne Familie durchgeführt, Single Family Office. Und zum Beispiel die großen Industriefamilien in Deutschland haben ja bekannte Family Offices. Familie Quandt, Familie Klatten und so weiter sind dann große bekannte Single Family Offices. Und so wie bei uns der Fall von der Nationalbank oder auch von großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Rechtsanwaltsgesellschaften, gibt es dann oftmals Multifamily Offices, sich dann eigentlich mit dem gleichen Dienstleistungsangebot um das Vermögen verschiedener Familien kümmern und deswegen eben Multifamily Office.
Mhm. Hm. Zuallererst, ab welchem Vermögen lohnt sich ein Family Office überhaupt? Und ab wann spricht man bei Multifamily Offices?
Genau, auch eine wichtige Frage zu Beginn, um das einzugrenzen. Und hier muss man sagen, das kann man so klar nicht beantworten. Das würden wir auch niemals davon abhängig machen, wie das Vermögen von absoluten Höhe her aufgestellt ist, ob ein Family Office sinnvoll ist oder nicht. Es kommt vielmehr auf die Komplexität und die Beratungsbedarfe an. Also ich sage immer, wenn jemand ein großes Vermögen hat, achtstellig, vielleicht sogar hohes achtstelliges Vermögen, der hat aber ausschließlich im Grunde liquide Vermögenswerte in einem Depot bei einer Bank und ist bei der Bank auch total happy, dann braucht er kein Family Office. Weil dann ist der bei seiner einen Bank gut beraten und wenn er sehr zufrieden ist, wird die Bank auch einen guten Job machen. Dann braucht es da kein Family Office drüber. Wenn es aber so ist, es gibt verschiedene Vermögenswerte, es gibt dann gerade vielleicht auch neben den liquiden Anlagewerten auch illiquide Vermögenswerte, Immobilien, Unternehmensbeteiligung, vielleicht auch sowas eher Besondereres wie Rennpferde oder Autos oder Kunst. Immer dann macht im Grunde dann auch ein Family Office Sinn, gerade wenn es dann, wenn es liquide Anlagewerte sind, dann sind nicht nur bei einer Bank, sondern bei verschiedenen Banken, bei verschiedenen Vermögensverwaltern. Und es braucht dann im Grunde jemanden wie einen Family Officer, der da den Überblick behält, der auch nochmal im Zweifel kritisch draufschaut, nachverhandelt und vor allem sich darum kümmert, dass dieser Portfoliogedanke, den man mal ursprünglich an den Tag gelegt hat, Vermögenswerte sinnvoll zu verteilen, zu strukturieren, dann eigentlich tatsächlich über die verschiedenen Player, die verschiedenen Partner dann auch gewahrt ist und auch tatsächlich am Ende zum gewünschten Erfolg führt. Und dann ist es immer sinnvoll, ein Family Office eigentlich aufzubauen. Mhm. Und insbesondere dann noch, wenn es neben der reinen Vermögensverwaltung auch noch eben Spezialthemen gibt, wie die Nachfolgesituation steht vielleicht an, es gibt einen komplexen Familienkreis, Gesellschafterkreis, da gibt es vielleicht sogar auch Streit. Ja, dann braucht es vielleicht noch das Thema Mediation zusätzlich. Sicherlich braucht es aber auch das Thema steuerliche und rechtliche Beratung. Und wenn wir da eben abseits von der reinen Vermögensverwaltung dann eben in solche Themengebiete reinkommen, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, das in Form von einem Family Office Mandat entweder individuell oder in Form von einem Multifamily Office Mandat dann zu platzieren.
Mhm. Mhm. Und was sind die typischen Dienstleistungen in einem Family Office Modell?
Also in unserem Fall, um das vielleicht mal konkret für uns zu fassen, wir sind ja das Multifamily Office der Nationalbank in Essen. Nationalbank, ein Stück weit, sage ich immer, irreführender Firmenname, eine Regionalbank, die sich Nationalbank nennt, historisch gewachsen. Mhm. Der Vorteil eben der Nationalbank ist, dass wir sehr stark in der Region hier verwurzelt sind und insbesondere Geschäfte mit mittelständischen Firmenkunden der Region, freien Berufsträgern und vermögenden Privatkunden absolvieren. Und wir kommen oftmals eigentlich im ersten Schritt, und das kann dann der Kollege Matthias Borgmeier gleich nochmal ausführen, in der Regel im ersten Schritt mit der privaten Nachfolgeplanung mit Kunden der Nationalbank ins Geschäft, wo eben genau der Bankberater oder der Kunde das Gefühl hatte, dieses Thema Nachfolge muss jetzt mal angegangen werden und aus den verschiedenen Gesichtspunkten wirtschaftlich, steuerlich, rechtlich durchdacht werden. Und oftmals ist das für uns so ein Entree, weil das ist immer noch unser Ankerprodukt. Deswegen heißen wir auch Vermögenstreuhand, so ein bisschen technischer Begriff, weil es für uns im ersten Schritt immer darum geht, da schreiben wir auch auf jeder Unterlage drauf, Vermögen über Generationen zu schützen. Damit kommen wir dann oftmals rein, dass wir da erstmal eine komplette Bestandsaufnahme des Vermögens machen und das dann wirtschaftlich, rechtlich, steuerlich strukturieren, vordenken. Und ganz wichtig, wir sind keine Rechtsberatungskanzlei, wir sind keine Steuerberatungskanzlei, haben aber eben Experten für die Themen im Haus und bieten dann zusammen mit den vorhandenen Partnern des Kunden eine Nachfolgeplanung an. Das ist so der Anker. Und daraus ergeben sich dann oftmals Folgethemen. Das kann dann sein, dass wir dann, gerade wenn dann die Nachfolgeplanung auch umgesetzt wurde, in der Regel dann durch einen Notar, dass wir dann ein Dauermandat bekommen und es dann auch für die nachfolgenden Generationen, die dann eingesetzt wurden, dann eben dauerhaft um das Thema Vermögen kümmern. Dass wir dann in der Regel beginnen mit einer mit einer Vermögensrichtlinie, wo wir mal aufschreiben, wie soll jetzt eigentlich Vermögen allokiert werden, das dann auch umsetzen. Das machen wir nicht selber, wir machen keine eigene Anlageberatung, dürften es laut der BaFin, machen das aber nicht, sondern wir vergeben nach dem Best-in-Class-Ansatz dann entsprechende Mandate an andere Banken, die Nationalbank, wenn passend, wenn sinnvoll, wenn gewünscht, aber auch an andere Banken und andere Vermögensverwalter und kümmern uns dann um das gesamthafte Reporting und Steuerung des Vermögens, das ist sozusagen die eine große Säule Vermögensplanung, Steuerung, Management. Und dann gibt es eine Reihe an Kompetenzthemen, die wir drumherum angesiedelt haben, die oftmals auch aus der Nachfolge planen und resultieren. Das kann dann sein, dass wir eine Stiftung aufbauen, ins Leben rufen, dass wir die auch dann administrativ verwalten, die Buchhaltung übernehmen. Wenn es eine rechtlich selbstständige Stiftung ist, jemanden in den Vorstand aus unserem Team entsenden, das ganze Thema Stiftung ganzheitlich anbieten können. Wir bieten das Thema Testamentsvollstreckung an, wenn eben im Rahmen der Nachfolgeplanung klar wurde, okay, es gibt hier keinen in der Region, der greifbar ist für das Thema, dann Umsetzung des Testamentes. Es gibt vielleicht jemanden, aber der möchte nicht, der kann nicht. Es gibt Streit in der Familie. Mhm. Dann bieten wir in der Regel für 5 bis 10 umfassende Testamente im Jahr das Thema Testamentsvollstreckung an. Mhm. Wir bieten das Thema Zweitmarkt an, wenn es darum geht, geschlossene Beteiligung aus dem Nachlass zu veräußern. Und ganz wichtig, das Thema ist auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, das bauen wir gerade aus dem Kompetenzcenter bei uns aus, das Thema externe Nachfolgeplanung. Mhm. Sprich, man könnte auch sagen M&A. Also die Frage, an wen sollte denn Unternehmensbeteiligung eigentlich übergeben werden, wenn im Rahmen der privaten Nachfolgeplanung klar wird, es gibt eine Beteiligung, aber keiner in der Familie, der es übernehmen möchte, dann kümmern wir uns hier auch um den Prozess. Wenn es größere Prozesse sind, auch zusammen mit externen M&A-Beratern, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Wenn es kleine Themen sind, die wir im eigenen Netzwerk der Nationalbank unterbringen können, schauen wir auch, wie wir da helfen können. Aber auch dieses ganze Thema externe Nachfolge gehört zu unseren Kompetenzen.
Vielen Dank für den ersten Einblick. Und kannst du uns ganz konkret nochmal zusammenfassen, was für einen Mehrwert kann so ein Multifamily Office gegenüber anderen Modellen bieten?
Also grundsätzlich vielleicht nochmal auch die Frage Mehrwert Multifamily Office und Single Family Office. Da muss man ganz klar sagen, ein ganz großer Mehrwert sind die Skaleneffekte. Dass eben, wenn in einem Vermögen in einem Family Office verwaltet wird und es ist schon eine vorhandene Struktur, da sind schon für andere Familien drin verwaltet, sind die Kosten natürlich für den einzelnen Mandanten viel, viel niedriger, als wenn er jetzt für sein eigenes Vermögen ein individuelles Family Office aufbauen würde. Zudem natürlich der große Vorteil, wir haben eine große Bandbreite an Kompetenzen bei uns im Team. Wir haben jetzt bei uns allein im Team 2 gelernte Steuerberater, die bei uns als Syndikus-Steuerberater tätig sind. Wir haben 2 gelernte Rechtsanwälte, die als Syndikus-Rechtsanwälte tätig sind. Wir haben Anlageexperten, wir haben mit mir und einem weiteren Kollegen 2 Kollegen, die M&A können. Also wir haben einfach eine breite Menge an Kompetenzen, die wir dann in dieser Multistruktur relativ günstig zur Verfügung stellen können. Das ist, glaube ich, der große Vorteil, wirklich interdisziplinäre Beratung dann zum vergleichsweise günstigen Preis bzw. zu vergleichbarer günstigen Infrastrukturkosten dann einkaufen zu können.
Ja, aufs Vermögen gesehen, auf die Gesamtsumme ist es dann ja wahrscheinlich in jedem Fall so. Wissen die vermögenden Familien schon, dass sie eigentlich ein Multifamily Office benötigen und kommen dann zu euch? Oder merkt ihr, dass es so typische Fehler gibt, wo ihr denkt, Mensch, wieso nutzen die nicht einfach ein Multi-Family Office, weil dann hätten sie dieses Problem gar nicht gehabt?
Naja, wir kommen ja, wie gesagt, oftmals mit diesem Thema Nachfolgeplanung erstmals ins Gespräch und das wird dann in der Regel sehr einfach angetriggert oder kann sehr einfach angetriggert werden mit dann eben der Frage von dem Bankberater oder auch von uns, haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, was eigentlich sein soll, wenn mal Fall X eintritt? Und wenn man dann schon merkt, da kommt man leicht ins Stocken, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir uns zumindest initial das Thema mal anschauen und in der Regel über die verschiedenen Themenfelder rechtlich, also gibt es überhaupt ein Testament, gibt es andere Dokumente, kann das überhaupt so umgesetzt werden rechtlich, wie es gewünscht ist, dann steuerlich, wirtschaftlich, wenn es so übertragen wird, was passiert da eigentlich, gibt es eigentlich genügend Liquidität, um Erbschaftssteuer zu bezahlen, kommt das Vermögen eigentlich dahin, wo es hin soll, da findet man ziemlich schnell so viele Baustellen, wo man dann sagt, also das ist wirklich sinnvoll, dass wir das jetzt umfassend in so einem Nachfolgeplanungsprojekt umsetzen und da ist so ein Family Office eben eine richtige Struktur, wenn die Kompetenzen so da im Team aufgestellt sind wie bei uns.
Wie erkennt das ein Steuerberater, der jetzt eine vermögende Familie berät, die vielleicht auch immer vermögender wird, dass irgendwann der Punkt da ist, sich Rat zu holen oder vielleicht das Thema Family Office mal anzugehen?
Ausgangssituation ist ja meistens, wie kommen diese Situationen überhaupt zustande? Das heißt, warum ist überhaupt die Situation gegeben, dass jemand bei der Bank dieses ganze Thema platziert beziehungsweise es bei der Bank aufstößt? Eine Ausgangslage ist ja meistens, dass in der Vergangenheit noch nichts passiert ist. Das heißt, man muss sich ein bisschen unterscheiden, wie die Kanzleien aufgebaut sind, die laufende Steuerberatung machen. Die meisten Kanzleien sind so aufgebaut, dass man mit der laufenden Steuerberatung beziehungsweise der Deklaration schon komplett unter Wasser ist. Das heißt, da sind nicht noch weitere Kapazitäten oder Expertise, die dasteht, um die Mandanten noch bei dem Thema Nachfolgeplanung zu beraten. Und das ist dann als Ausgangssituation der Punkt, wo man sagen muss, eigentlich alle Mandanten, die ein gewisses Alter überschritten haben, betrifft das ganze Thema und bei denen sollte es angegangen werden. Und da ist eine Möglichkeit natürlich auch, dass man sich proaktiv als Steuerberater beziehungsweise als jemand, der eine Kanzlei hat und Mandanten bei diesen Themen generell Steuerberatung berät, dass die Leute sich Expertise zukaufen beziehungsweise ihre Mandanten dann an jemanden weitervermitteln, der das Thema angeht.
Das heißt, spätestens wenn man über das Thema Nachfolgeregelung spricht oder Nachfolgeplanung, dann muss man sich damit beschäftigen, aber eigentlich wäre es wahrscheinlich cool, wenn man es ein bisschen eher schon macht, oder?
Ja, also es gibt nicht das optimale Alter, ab dem man sich mit dem Thema Nachfolgeplanung auseinandersetzen sollte, weil die jüngsten Mandanten, die ich bislang hatte, waren Anfang 20. Die ältesten Mandanten hatten die 90 schon überschritten. Das heißt, das perfekte Alter für eine Nachfolgeplanung gibt es eigentlich nicht.
Okay.
Man sollte sich aber trotzdem die Frage stellen, okay, habe ich mich mit dem Thema schon beschäftigt? Das heißt, wer soll überhaupt was bekommen? Tendenziell ist es so, wenn man ein Unternehmen hat, sollte man schon mal eher über das Thema nachdenken. Und je größer das Vermögen ist, desto früher sollte ich natürlich auch über Übertragungen und eine ganzheitliche Planung nachdenken, damit nicht irgendwann mit 80 Jahren die Erkenntnis ist, ich habe ein Vermögen von 10, 20, 30 Millionen Euro, der Freibetrag an die Kinder beträgt 400.000 Euro und ich kriege das nicht mehr steuerfrei übertragen.
Aber lass uns doch über die Zahlen nochmal sprechen. Ich weiß, ihr habt eben ein bisschen ausweichend geantwortet, als Uno gefragt hat. In welchen Regionen befinde ich mich denn überhaupt, damit ich mich überhaupt mit dem Thema Family Office beschäftigen muss. Wie viel Kohle muss auf dem Konto sein? Wie viel Vermögen muss da sein?
Ich würde hier gleich auch nochmal so ein bisschen ausweichen wollen, weil die grundsätzliche Frage ist ja auch die, welches Dienstleistungsspektrum möchte ich überhaupt abrufen? Das heißt, ist jetzt meine einzige Frage, okay, wie wird meine Nachfolge aussehen? Das heißt, ich möchte meine Nachfolge geregelt haben oder sage ich, ich habe noch eine Unternehmensbeteiligung, die ich gerne verkaufen würde, wo der Kollege Philipp Romeike dann unterstützen würde. Das heißt, das sind ja immer so ein bisschen die individuellen Fragestellungen. Das heißt, wenn ich nur einen Leistungsumfang abrufen möchte, Nachfolgeplanung, dann ist das Vermögen eigentlich nachrangig, weil der Umfang, das heißt der Beratungsumfang, ist eigentlich immer identisch, egal ob da jetzt 10 Millionen, 100 Millionen oder 1 Million Euro steht. Wenn ich aber sage, ich möchte gleichzeitig noch meine Unternehmensbeteiligung verkaufen, ich möchte gleichzeitig noch meine Immobilien strukturiert haben, dann muss man sagen, so eine Immobilienstrukturierung und da den Leistungsumfang vom Family Office abzurufen, würde man eher nicht machen für eine Eigentumswohnung im Wert von 100.000 Euro, außer man hat natürlich genügend Liquidität zur Verfügung, mit der man noch weiteres sein Immobilienportfolio weiter aufbauen
kann. HMD Software. Manchmal lohnt es sich, neue Wege zu gehen. Mit HMD Software wird der Wechsel leicht gemacht. Einfach, klar und ohne Umwege. So gewinnst du wertvolle Zeit für das Wesentliche. Entdecke, wie unkompliziert es sein kann, frischen Wind in deine Abläufe zu bringen. Hashtag sei mutig, denk neu. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
Ab welchem Zeitpunkt oder was passiert denn mit dem Steuerberater? Welche Rolle hat denn der Steuerberater in diesem Prozess? Gibt er das dann irgendwann ab an ein Unternehmen wie euch, das sich speziell mit diesen Themen beschäftigt? Oder gibt es Steuerberater, große Gesellschaften, wo ihr sagt, die kriegen das auch gehandelt? Wo benötigt ein Steuerberater Hilfe? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man schon eingrenzen. Also schlussendlich ist unser Ansatz nicht, irgendeine Person in dem Konglomerat zu ersetzen, sondern unser Ansatz ist, wir wollen Mehrwert schaffen. Und diesen Mehrwert schaffen wir ja nicht, indem wir dem Steuerberater plötzlich das Mandat wegnehmen und dann einen anderen Partner vermitteln, sondern diesen Mehrwert schaffen wir, indem wir Vertrauen schaffen. Dieses Vertrauen sieht so auf, dass wir mit dem Mandanten ganz klar und offen kommunizieren, wo wir aktuell stehen und auch den Steuerberater frühzeitig bei diesem Thema mit dazu nehmen, weil wir sind zwar Steuerberater, Rechtsanwälte, M&A-Kollegen, aber wir dürfen in dem Konstrukt, in dem wir uns befinden, keine Steuerberatung machen. Okay. Heißt konkret, wir sind auf einen externen Partner angewiesen. Und wer kann das besser sein als der laufende Steuerberater?
Ist aber wichtig für unsere Zuhörer, die ja Steuerberater sind und dann natürlich wissen, was ihre Rolle ist. Also ihr nehmt sie mit ins Boot und übernehmt dann gemeinsam die Betreuung.
Genau, zu Beginn eine Bestandsaufnahme. Dann die Bestandsaufnahme bezieht sich sowohl auf das Vermögen des Kunden als auch auf seine vorhandenen Partner und Stakeholder. Ne? Da machen wir am Anfang so eine Stakeholder-Map Neudeutsch, das nochmal aufzeichnen, wer ist eigentlich aktuell ist, involviert in der Beziehungslandschaft des Kunden. Und dann führen wir auch ganz offene Gespräche dahingehend, was sind jetzt die aktuellen Kompetenzen der jeweiligen Partner und wo braucht es vielleicht jetzt auch für das, was wir vorhaben, noch Unterstützung. Und gerade auch jetzt beim Thema M&A ist das oftmals dann der Fall, dass es natürlich dann einen laufenden Steuerberater gibt, der hervorragend über Jahrzehnte dann immer die Buchhaltung für den Mittelständler übernommen hat, der aber jetzt nicht unbedingt der Steuerberater ist, der jetzt schon 5 bis 10 M&A-Transaktionen erfolgreich durchgeführt hat. Dann eigentlich in der Regel relativ frühzeitig auch von sich aus dann sagt, wenn es dann jetzt spannend wird, wenn wir in die DD-Phase einsteigen, wenn wir dann in die Verhandlung vom Kaufvertrag einsteigen, dann bin ich da sehr offen dafür, dass ihr noch einen weiteren Steuerberater mit M&A-Expertise jetzt in dem Fall aus eurem Netzwerk mit dann hinzuzieht. Und solche Gespräche führen wir eben immer zu Beginn, so ein Projekt-Kickoff, dass wir schauen, wen können wir jetzt aktuell aus den bestehenden Beziehungen Stakeholdern vom Kunden mit einbinden. Welchen Part können wir übernehmen und was braucht es vielleicht aber auch noch zusätzlich aus unserem Netzwerk? Und deswegen pflegen wir da eben eine sehr offene Architektur im Grunde, so ein Ökosystem um unser Family Office drumherum mit Partnerschaften zu großen Steuerberatungskanzleien, Rechtsberatungskanzleien, externen M&A-Beratern, aber auch Immobilienverwaltern im Grunde für jedes einzelne Thema, dass wir da eben auch immer nochmal zusätzliche Expertise von außen reinbringen können. Vielleicht nochmal einen Punkt, das ist mir auch wichtig, was ist eigentlich eines unserer wesentlichen Leistungsversprechen zum Kunden? Und das ist tatsächlich die eigentlich des Projektmanagers und Komplexitätsreduzierers dann zu sein. Weil in der Regel, wie du es auch gesagt hast, hat ja der Kunde schon oftmals dann einen Steuerberater, hat oftmals auch einen Anwalt, der hat vielleicht auch einen Immobilienverwalter. Und dann ist unser Leistungsversprechen ganz klar, was wir dann auch dann anbieten und an dem wir uns messen lassen, dass wir da dann auch für den Kunden die Komplexität rausnehmen, dass er eben nicht, wenn er uns beauftragt, dann eben den vierten oder fünften Partner zusätzlich an seiner Seite, mit dem er spricht, sondern dass wir eben dann aufgrund der Kompetenz bei uns im Team dann die Rolle des Projektkoordinierers übernehmen. Und deswegen haben wir eben bei uns im Team die Steuerberater, Rechtsanwälte, die da auf jeden Fall auf Augenhöhe sowohl dann mit den Partnern des Kunden diskutieren können, als auch dann die wesentlichen Erkenntnisse an den Kunden herantragen können, dass er halt diese Komplexitätsreduzierung erfährt und wir dann eben die Projekte für und mit dem Kunden und mit den vorhandenen Partnern umsetzen.
Im hektischen Kanzleialltag bleibt dir oft kaum Zeit, beim Steuerrecht wirklich auf dem Laufenden zu bleiben. Umso hilfreicher sind die Seminare von Haas. Neben mehr als 50 bestehenden Standorten kommen jetzt 5 neue hinzu. Darunter Siegen, Wiesbaden, Hanau, Fulda und Marburg, die dir fachlichen Austausch direkt vor Ort ermöglichen. Unter haas-sv.de/neueorte findest du alle Termine, Themen und die komplette Übersicht aller neuen Seminarorte in deiner Nähe.
Wer kommt denn auf euch zu? Entschuldigung, Matthias. Wer kommt denn auf euch zu? Sind es die Steuerberater, die sagen, ich habe hier einen Mandanten, oder sind es die Mandanten selber, die sagen, ich möchte gerne mal sprechen und ich bringe meinen Steuerberater mit?
Primär die Mandanten, weil sie in der Bank angesprochen werden und dann das Thema aufkommt und die an ihren Steuerberater mitnehmen. Der ist nicht unbedingt immer beim ersten Gespräch dabei, aber ich plädiere immer dafür, den frühzeitig mit dazuzunehmen, damit sich auch keiner der Partner irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlt. Und das ist genau auch der Punkt, worauf ich noch hinaus wollte, ist, wieso sollte ein externer Steuerberater auf uns zugehen? Man muss ja sagen, der Steuerberater ist so der Ansprechpartner für den Mandanten in allen Belangen. Und der Steuerberater, an den wird auch die Erwartungshaltung gestellt, dass der Steuerberater sich auch mit allen Themen auskennt, alle Themen für den Mandanten regelt. Nun sieht die Wahrheit meistens so aus, jeder hat ein gewisses Basiswissen, aber man kann nicht in jedem Bereich Experte sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel als Steuerberater sagt, okay, ich habe ein Mandat, der ist sehr vermögend und ich verdiene auch als Steuerberater mit diesem Mandat sehr viel Geld im Laufe der Zeit. Dann kann man jetzt einerseits sagen, okay, das läuft so erstmal weiter und ich hole keinen Expertenpartner dazu. Irgendwann wird dieses Konzept aber nicht mehr funktionieren. Mhm. Nämlich spätestens dann, wenn der Erbfall eintritt, die Kinder sollen zum Beispiel das Unternehmen übernehmen, sollen das Vermögen übernehmen, dann wird die Frage aufkommen, warum hat sich denn bislang keiner darum gekümmert und warum ist die Steuerbelastung so hoch und hätte man was ändern können? Mhm. Und spätestens das ist der Punkt, wo man dann meistens in der Situation ist, dass man so ein Thema lieber hätte früher angehen sollen. Mhm. Und wenn man als Steuerberater jetzt auf externe Partner setzt und sagt, ich hole mir immer die Experten dazu, die dieses Thema beraten, dann ist das auch nochmal die Wertschätzung gegenüber dem Mandanten, dass man ihm wirklich klar macht, ich setze auf Fachexpertise und hole mir immer Partner an Bord und habe auch kein Problem damit, einen Sparring-Partner an Bord zu haben, der mich bei dem Thema unterstützt, weil wir wollen ja keinem das Mandat wegnehmen. Wir wollen auch nicht irgendeine laufende Steuerberatung, fernab davon, dass wir es auch gar nicht dürfen, übernehmen, sondern wir wollen ja wirklich einen Benefit bieten. Und den sowohl für den Mandanten als auch für den Steuerberater, weil sein Problem damit auch mittelbar gelöst wird.
Mhm. Also du hast eben das schon gesagt, Philipp, man geht mit den Stakeholdern, setzt sich alle an den Tisch, schaut sich das alles an, macht im Prinzip einen Projektplan oder wie stelle ich mir das in der Praxis vor?
Genau, also wir definieren klare Projektziele, die auch in der Mandatsvereinbarung dann sich niederfinden. In der Regel Nachfolgeplanung ist eigentlich immer das Thema Bestandsaufnahme, Analyse und dann entsprechend Umsetzung. Das sind so die drei wesentlichen Phasen und der Steuerberater ist dann natürlich bei einem Kickoff eingebunden und wird dann insbesondere zum Einsatz kommen oder ist dann insbesondere gefordert, wenn wir eben in dieser Bestandsaufnahmephase sind, dass wir dann mit ihm als wesentlichen Adressaten dann so eine Datenanforderungsliste durchgehen, weil viele von den Daten, die wir für so eine Nachfolgeplanung brauchen, die liegen in der Regel beim Steuerberater. Okay. Und wenn sie da nicht sind, dann bekommen wir Hinweise, müssen wir uns umschauen, aber deswegen ist das quasi immer so der erste Ansatzpunkt, dass wir dann so ein operatives Meeting mit ihm dann machen und Datenanforderungen durchgehen.
Okay.
Ja, dann würde ich direkt die Frage stellen, wie lange braucht man Zeit dafür, bis man da gut aufgestellt ist mit einem Multifamily Office?
Also erster Ansatzpunkt ist ja immer, wie Philipp schon vorhin gesagt hat, das Thema Nachfolgeplanung. Und bei dem Thema Nachfolgeplanung bedarf es erstmal von jedem individuell die Entscheidung, mit uns die Gespräche aufzunehmen. Und wenn man dann bereit ist, mit uns zu sprechen, beziehungsweise mal so ein erstes Kennenlernen vorzunehmen, dann kriegt man da auch sehr kurzfristig einen Termin. Also jetzt hatte ich kurz bevor wir zu euch gefahren sind, noch für morgen einen Termin mit einem Kollegen vereinbart, für ein erstes Kennenlernen. Das heißt, das ist wirklich kurzfristig möglich. Und danach würden wir uns erstmal einen Einblick verschaffen, erstmal unser Dienstleistungsumfang vorstellen und würden dann erstmal ein paar Unterlagen anfordern, damit wir uns auch ein genaueres Bild machen können, weil unsere Preiskalkulation sieht nicht so aus, dass wir einen fixen Preis für eine gewisse Tätigkeit nehmen, sondern jedes Mandat ist wirklich unterschiedlich. Das heißt, je komplexer das Mandat, desto mehr Aufwand fällt an, desto höher ist natürlich auch das Honorar. Und da brauchen wir einfach einen gewissen Stand an Unterlagen, damit wir das vernünftig einschätzen können. Und dann machen wir einen Zweitermin. Und stellen das vor, wie unsere Begleitung aussehen würde. Gegebenenfalls können wir da in dem Zweitermin schon ein Angebot machen und grob umranden, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen würde. Gegebenenfalls benötigt es aber auch noch einen Dritt- oder einen Viertermin, bis wir da was Valides sagen können. Sinn und Zweck des Ganzen ist ja hinterher, gegenseitig sollte die Erwartungshaltung sein, dass alle Parteien, die am Tisch sitzen, auch wissen, was auf sie zukommt. Ja. Nicht, dass wir irgendein Leistungsversprechen abgeben, was wir nicht halten können. Es gibt einen gewissen Leistungsumfang, wo man sagen muss, das macht erst ab einer gewissen Größenordnung Sinn, weil man muss natürlich auch sagen, Strukturierungsaufwand kostet halt auch. Ich nehme als Vergleich mal ein Trade bei Trade Republic, kostet der Kauf einer Aktie 1 Euro. Wenn ich jetzt nur eine Aktie oder wenn ich jetzt nur Aktien im Wert von 10 Euro kaufe, habe ich eine Kostenquote von 10%. Kaufe ich aber 100 Euro, habe ich eine Kostenquote von 1%. Und genauso ist das auch bei uns, dass gewisse Strukturen erst ab einer gewissen Größenordnung Sinn machen. Und das sind alles so Themen, die wir in den ersten Gesprächen abklären. Und dann weiß der Mandant auch, worauf er sich einlässt, wenn er mit uns zusammenarbeitet, wie vollumfänglich unsere Leistung ist. Und was ich auch ganz gerne immer mache, ist, den laufenden Steuerberater, den laufenden Rechtsanwalt mit dazu zu nehmen, dass ich auch immer zu den Mandanten sagen kann, uns ist eine transparente Kommunikation wichtig und dass der Mandant sich danach auch gerne eine Rückmeldung von seinem Steuerberater einholen kann, ob der auch mit einem guten Bauchgefühl reingeht.
Dann haben wir ja sehr stark über das Thema private Nachfolgeplanung gesprochen, wo ich auch gesagt habe, das ist sicherlich eins der Kernprodukte von uns, aber es ist ja nicht das einzige Produkt, deswegen, um das auch nochmal in den Kontext zu stellen, also sag mal, natürlich für uns eine Wunschkonstellation, die auch dann oftmals gelingt, ist eben, dass wir sagen, wir starten mit so einem privaten Nachfolgeprojekt und das kann, sag ich mal, dann eine Dauer haben von 3 Monaten bis zu einem Jahr, manchmal auch 1,5 Jahre, wenn es sehr komplex ist, und grundsätzlich führen wir von solchen Art von Projekten so 30, 40 im Jahr halt durch. Auf der anderen Seite haben wir aber dann ja unsere Dauermandate, wo wir wirklich über Jahre mit Unternehmerfamilien zusammenarbeiten und die oftmals dann resultieren aus unserer Nachfolgeplanung. Und mit denen kann dann die Zusammenarbeit über Jahre sich erstrecken. Also ein konkretes Beispiel aus dem letzten Jahr, da war auch eine Unternehmerfamilie, die wir beraten haben, zunächst in der privaten Nachfolgeplanung. Das ist in der privaten Nachfolgeplanung dann klar geworden, die Unternehmensbeteiligung soll veräußert werden. Das haben wir gemeinsam mit einem externen M&A-Berater dann durchgeführt. Nach dem Verkauf war entsprechend viel Liquidität vorhanden. Dann sind wir mit einem jetzt laufenden Family Office Mandat dann beauftragt worden, wo es eben darum ging, da jetzt Struktur reinzubekommen, eine Anlagerichtlinie aufzusetzen, wurde definiert, ein wesentlicher Teil des Vermögens soll in Immobilien investiert werden. Jetzt sind wir dabei, uns den Immobilienmarkt anzuschauen, da Vorschläge auszuarbeiten, welche Immobilien gekauft werden, auch in welche rechtliche Struktur sie reingekauft werden. Und insofern ist das jetzt eine Situation, wo wir sicherlich noch über Jahre mit dem Kunden zusammenarbeiten, jetzt über diese ursprüngliche, mal auf eine gewisse Zeit terminierte private Nachfolgeplanung hinaus. Und das ist natürlich für alle dann eine Wunschkonstellation, dass wir uns da über die Zeit sehr gut kennenlernen und dann eigentlich dann tatsächlich dann auch wirklich nochmal über die Zeit nochmal deutlich mehr Wert dann auch schaffen können, als jetzt nur in Anführungsstrichen im Rahmen von so einer privaten Nachfolgeplanung.
Woran erkenne ich denn als Kunde, welcher Dienstleister für mich geeignet ist? Da gibt es ja neben euch wahrscheinlich auch noch so 2, 3 andere am Markt. Warum seid ihr cool? Warum sind die bei euch gut aufgehoben? Und was gibt es so eine Checkliste, auf die man achten sollte, damit man an den richtigen Dienstleister gerät?
Schwierig zu beurteilen, weil grundsätzlich muss man nach so einem Gespräch einfach ein gutes Gefühl für eine Zusammenarbeit haben. Und das ist individuell. Worauf ich fachlich achten würde, ist, dass nicht irgendwelche haltlosen Versprechungen gemacht werden. Das heißt, ein gutes Indiz ist immer, dass man erstmal Unterlagen anfordert und sich einen Einblick verschafft, bevor überhaupt in irgendeine Richtung eine Verbindlichkeit an den Tag gelegt wird, finde ich als gutes Kriterium, um eine Zusammenarbeit abzuklopfen. Und der zweite Punkt ist einfach, dass man auch auf einer verständlichen Ebene kommuniziert, weil Unser Dienstleistungsumfang sieht ja nicht vor, dass wir mit dem Mandanten auf Fachchinesisch kommunizieren, sondern es soll ja für den Mandanten verständlich sein. Wir wollen ja nicht ein Problem hinzufügen, sondern wir wollen ja Probleme aufdecken und für den Mandanten lösen in Kooperation mit seinem Kooperationspartner beziehungsweise Steuerberater und sonstigen. Und man sollte grundsätzlich einfach ein gutes Gefühl in so einer Zusammenarbeit haben und sollte sich auch gerne den Steuerberater mit dazu nehmen und über den Steuerberater eine Zweitmeinung einholen, ob der Steuerberater diese Zusammenarbeit auch als sinnvoll erachten würde.
Ein großes Thema, was wir auf jeden Fall sehen, ist bei dem ganzen Thema externe Nachfolge, also Unternehmensnachfolge. Da rollt eine riesige Nachfolgewelle jetzt schon durchs Land, die wird die nächsten Jahre auch noch größer werden, sowohl aus rein demografischen Faktoren, also eine große Unternehmergeneration, die jetzt einfach in dem Alter ist, wo das Thema ansteht. Wir haben aber auch sicherlich aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage im Land, aber auch so ein bisschen die Sache mit der emotionalen Lage im Land. Also ich sage mal, ich verspüre da eine sehr starke Unternehmermüdigkeit auch zunehmend im Land aufgrund von Regulatoren, aufgrund von Dauerkrisen. Gibt es einfach sehr, sehr viele Unternehmer, die sich jetzt aktiv damit beschäftigen, auch ihre Unternehmensbeteiligung zu veräußern, obwohl sie vielleicht noch gar nicht jetzt in dem Alter sind, wo es jetzt biologisch notwendig wäre, aber wo einfach jetzt de facto die Entscheidung getroffen wird. Und insofern, da steigt sicherlich der Beratungsbedarf dann für so ein Family Office, wie wir es sind, die dann aus den verschiedenen Disziplinen steuerlich, rechtlich, aber auch Praxis, Unternehmensverkauf da umfassend beraten können und dann auch so aufgestellt sind, dass sie dann eben auch, wenn dann der Unternehmensverkauf geklappt hat, dem Kunden dann auch über die Jahre dann noch zur Verfügung stehen können.
Mhm. Onur, hast du noch Themen auf deinem Zettel?
Nee, das war's. Also vielen Dank auf jeden Fall.
Okay. Ja, das war wirklich viel, sehr spannend und vielschichtig. Vielen Dank für eure Einblicke. Vielen Dank, dass ihr da wart vor allen Dingen. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann gebt uns wie immer gerne Feedback, schreibt an steuerbar@ndb.de, gebt uns gerne auch ein Sternchen im Podcast-Player, abonniert uns und ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de/Lohnfrage.
Jeder fängt mal groß an. EY ist Marktführer im Bereich Steuern und auf der Suche nach Talenten wie dir. Das bedeutet für dich eine der besten Karrierechancen. Du berätst die spannendsten internationalen und nationalen MandantInnen, prägst aktiv deren Geschäftsstrategien und das alles in flexibler Arbeitsgestaltung mit den neuesten Technologien. Bist du bereit, über dich hinauszuwachsen? Dann schau auf jobsgermany.ey.com vorbei und werde Teil des Teams.